Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Eine junge Frau, die aus purer Mordlust tötet? Ein Fetisch-Sex-Treffen, das zur tödlichen Falle wird? Männerhass als Motiv? Und der Plan, als Serienkillerin berühmt zu werden? Es gibt Fälle, deren Zutaten so bizarr anmuten, dass auch erfahrene Ermittler in Staunen geraten. Am Landgericht Ulm läuft derzeit so ein Fall, ein außergewöhnlicher Prozess gegen eine 26-jährige Frau. Und dieser Prozess ist für uns Anlass, ein neues Format in unserem Podcast auszuprobieren. Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und wir berichten diesmal ganz aktuell aus einem laufenden Verfahren. Bei mir zu Gast ist meine Kollegin Susanne Schönfelder. Sie ist Reporterin in unserer Redaktion in Göppingen und sie hat den Fall von Anfang an sehr eng verfolgt. Wie eng, das erzählt sie uns heute. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Es ist wirklich ein sehr, sehr spezieller, außergewöhnlicher Fall.
Genau, wie gesagt, wir probieren heute was Neues bei Akte Südwest. Susanne kommt sozusagen fast direkt aus dem Gerichtssaal. Erzähl doch mal kurz von deinen ganz frischen Eindrücken. Diese Woche waren es ja lange Tage für dich vor Gericht und dann auch beim Schreiben. Und heiße Tage waren es auch.
Allerdings, ja. Also es war wirklich, es war eine Woche, da waren 3 Prozesstage angesetzt. Der Montag ging gleich mal los, war sehr, sehr lang, sehr, sehr heiß. Es gibt im Gerichtssaal ein Trink- und Essverbot. Mit dem Essverbot kann man noch ganz gut umgehen. Bei Trinkverbot mit gefühlt 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit im Saal eher weniger. Da bleibt dann auch mal ein kleiner Rüffel des Richters nicht aus, wenn man sich doch mal einen Schluck gönnt. Ja, waren lange Tage, sehr spannende Tage, sehr komplex. Also die Freundin hat ausgesagt, da kriegt man Gänsehaut, wenn man das hört, wie jemand sich dermaßen ausnutzen lassen kann. Am Donnerstag dann ein weiterer langer Tag von 8.30 Uhr bis 17.45 Uhr. Da ging es dann auch um das psychiatrische Gutachten, was sehr, sehr ausführlich war, weil diese Persönlichkeit der mutmaßlichen Täterin wirklich sehr komplex und vielschichtig ist. Genau, man schaut sich Chatverläufe an, weil die Frau hatte noch andere Dates ausgemacht. Und ja, dann springt ein Zeuge ab, dann muss man umdisponieren. Also die Tage sind sehr flexibel. Man weiß nie, was passiert, ob der Zeuge kommt oder auch nicht und wie lange es dauert und wann eine Pause ist oder wann nicht.
Ja, vor Gericht und auf hoher See, das gilt ein bisschen auch für Gerichtsreporter. Die müssen da viel Zeit mitbringen und auch beweglich bleiben, weil auf uns nimmt man da relativ wenig Rücksicht, sage ich mal, sogar beim Trinken. Alles nicht ganz gewöhnlich heute. Das Verfahren läuft auch noch. Wir nehmen es heute auf am 27. Juni 2025 für die Nachwelt, die uns vielleicht aus den 5 Jahren hört. Das Verfahren wird auch noch eine Weile dauern. Das Urteil ist noch nicht gesprochen. Alles noch Work in Progress. Aber es gibt schon trotzdem einiges oder viel zu erzählen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich auf allen Kanälen aktuell live dabei in diesem Fall sozusagen, natürlich mit deinen Artikeln auf svp.de, aber eben auch jetzt hier im Podcast, der jetzt vorerst Teil 1 mal ist. Mal sehen, wie das Format bei euch so ankommt. Und ja, jetzt legen wir auch gleich los.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Ja, am Anfang dieses Falls steht, wie durchaus öfter oder fast immer bei uns, der Fund einer Leiche. Am späten Mittwochabend des 16. Oktober 2024 wird ein 46-jähriger Mann in Göppingen tot aufgefunden. Schnell wird klar, es ist ein Tötungsdelikt und jo, den Nachbarn bleibt auch relativ rasch nicht verborgen, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Und eine knappe Woche später wird eine junge Frau als mutmaßliche Täterin festgenommen. Magst du mal kurz schildern, was war da zu der Zeit los in Göppingen? Es gibt ja anfangs noch wenige Infos, aber auch viele Gerüchte. Wie war das so in der Anfangszeit?
Ja, also aufmerksam wurde man am den nächsten Tag, als die Polizei vor Ort war, rund um den Tatort. Wie sich später herausgestellt hat, hat man eben dort zum Beispiel das Handy des Opfers gesucht, was die Täterin dort entsorgt hat im Gebüsch, und auch eine blutverschmierte Jacke, nämlich ihre eigene. Ja, und es ist ein Wohngebiet, muss man sich vorstellen, da kennt jeder jeden, und schnell schossen da Gerüchte ins Kraut. Manche haben einen Knall gehört, was die Vermutung zuließ, sind es doch Schüsse. Man muss dazu wissen, dass zwei Wochen vorher ein Fall in Göppingen für Aufsehen gesorgt hat am Bahnhof in der Shorty's Bar. Da gab es eine Art Hinrichtung, da ist einer mit einer Maschinenpistole in eine Bar gelaufen und hat quasi einen Menschen da ja niedergeschossen und zwei weitere verletzt. Und das hallte irgendwie noch nach, und genau zwei Wochen später eben dieser Fall, der gar nichts mit dem anderen zu tun hat, aber ja, die Alarmglocken schrillten. Ja, Polizei mit Mantrailer-Hunden in dem Wohngebiet haben gesucht, und schnell wurde auch das Gerücht verbreitet, dass es sich um eine Prostituierte handeln soll. Da habe ich damals auch bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt. Es wurde verneint. Wie sich jetzt im Lauf des Prozesses herausgestellt hat, hat die Frau tatsächlich als prostituierte Sexarbeiterin eben auch gearbeitet und ja auch dieses Opfer auf einem Fetischportal kennengelernt. Also manche haben Sachen geschildert, dass irgendwie eine Frau durch die Stadt gelaufen sei und einen Mann an der Leine geführt hat. Also da kommen dann auch skurrile Sachen, was irgendjemand gesehen haben möchte. Also und dann als Journalist muss man natürlich dann immer rausfiltern, was ist einfach ein Gerücht und was ist Fakt. Und das ist manchmal schon auch eine Herausforderung. Aber vieles hat sich im Nachhinein tatsächlich als wahr herausgestellt, was damals gesprochen wurde.
Und dann kommt es ja auch zu einer Festnahme, eine knappe Woche später.
Genau, ich glaube, am Samstag danach wurde die Frau im Großraum Stuttgart festgenommen, in ihrer Wohnung.
Und dann wird auch relativ schnell klar, okay, das gibt auch ein Geständnis in diesem Fall.
Genau, die hat sehr schnell gestanden, hat sich auch schon, wie jetzt im Prozessverlauf eben klar wurde, auch schon in diesen Tagen von der Tat bis zur Festnahme damit beschäftigt, wie es in so einer JVA ablaufen könnte, wie viel Tabak sie mitnehmen darf und so. Also kommen wir später drauf, das zeigt so ein bisschen das Psychogramm dieser Frau. Also die war schon sehr überlegt, das war jetzt nichts irgendwie im Affekt oder so. Genau, die Festnahme und dann, ja, die Obduktion des Opfers war ja zu dem Zeitpunkt schon passiert. Das war sehr zeitnah, gleich am nächsten Tag. Da war klar, es war ein Tötungsdelikt. Und ja, dass die Frau gestanden hat, macht die Sache jetzt natürlich ein bisschen einfacher. Aber die Beweisaufnahme ist trotzdem sehr umfangreich, weil es eben tatsächlich auch um die Schuldfähigkeit geht.
Heute weiß man aus der Anklage der Staatsanwaltschaft, wie der Ablauf dieser Tat war, wie aus Sicht der Ermittler sich alles abgespielt hat. Ich denke, da müssen wir jetzt mal ausführlich drauf eingehen. Erzähl doch mal, was ist da genau passiert in dieser Wohnung? Wie war die Anbahnung? Und die Staatsanwaltschaft hat anfangs gesagt, nee, um Sex ging es nicht, es war kein Sexualdelikt oder so. Aber Sex spielt ja schon eine Rolle, zumindest als Vorwand oder als Einfädelung der Tat.
Genau, also es ist vielleicht kein klassischer Fall von Prostitution, es ist ein bisschen anders gelagert, weil wie jetzt die Gutachterin auch ausgeführt hat, es war für sie Mittel zum Zweck, um an Männer zu kommen und an Geld letztlich, weil die Frau permanent finanzielle Probleme hatte. Es lief so ab, dass sie ein Account hat auf dieser fetisch.de-Seite im Internet, da hat sie das Opfer angeschrieben. Die haben sich dann schon über bestimmte Sexualpraktiken ausgetauscht, Fesselungen und so weiter, was dem Opfer wohl ja gefallen hat. Und sie hat dann gesagt, ja, mach mal. Dann hatten die ein Treffen eben vereinbart. Das Fatale oder für den anderen Mann Glückliche in dem Fall, sie hatte eigentlich vorher noch ein anderes Date mit einem anderen Mann, der wegen einer Corona-Erkrankung abgesagt hat. Also das war jetzt eben absolut Zufall, dass dieser Göppinger an diesem Abend zu Tode kam. Der Kontakt ging dann über WhatsApp weiter, da haben die sich noch ein bisschen ausgetauscht. Die Frau hatte zu dem Zeitpunkt längst die entsprechenden Seile besorgt, die sie eben zum Strangulieren benutzen wollte. Ja, sie ist dann mit Bus und Bahn zum Opfer gefahren im Göppinger Gehrockweg, traf dort so gegen 8:30 etwa ein, war keine Stunde in der Wohnung. Und hat den Mann gefesselt an einem Stuhl. Das haben sie vorher alles ausgemacht, wie groß der Stuhl sein sollte und wie stabil, weil das Opfer wohl ja relativ kräftig war. Hat ihn gefesselt und dann lief eben die Tat nicht so ab, wie sie das ursprünglich geplant hatte. Also sie wollte ihn strangulieren, hat aber nicht damit gerechnet, dass der Mann sich wehrt, dass er aufsteht, also dass er auch im gefesselten Zustand noch aufstehen kann. fiel dann vornüber aufs Sofa mit ihr zusammen und ja, da ist sie ein Stück weit in Panik geraten, weil ihr Plan nicht aufging und hat dann eben zum Küchenmesser gegriffen und 27 Mal zugestochen in Brust, Rücken und Halsbereich.
Aber das Küchenmesser lag schon praktischerweise bereit.
Das hat sie aus der Schublade aus der Küche des Opfers genommen. Beziehungsweise es war ja nicht die Wohnung des Opfers, sondern die Wohnung der Mutter des Opfers. Und was wirklich im Gerichtssaal auch für Gänsehaut gesorgt hat, sie hatte die ganze Zeit Kopfhörer im Ohr und hat Lieder gehört während der Tat, weil sie nicht wollte, dass diese Geräusche, also gerade die Geräusche eines Sterbenden zu ihr durchdringen. Also damit konnte sie nicht umgehen. Und die zwei Lieder wurden jetzt gerade gestern im Gerichtssaal auch vorgespielt. Da ging es einerseits in dem einen Lied, ein sehr ruhiges Lied, geht es um suizidale Inhalte, was bei ihr immer eine Rolle gespielt hat, Suizidgedanken. Und im anderen Lied ging es so um eine Überdosis. Also das war ein ganz anderer Rhythmus, so ein richtiger stampfender, fast Techno-Rhythmus, wo man sich irgendwie schon die Tat oder wie sie dazu stach, vielleicht im Rhythmus dieses Liedes da irgendwie vorstellen konnte. Also das war schon heftig. Schwere Kost auch für Prozessbeobachter, die regelmäßig sowas sich anhören.
Da muss man, glaube ich, einmal festhalten, der Plan oder das Vereinbarte zwischen den beiden war eine Sexualpraktik mit Wesselung. Verstehe ich richtig, ne?
Genau, also sie hatte natürlich von vornherein andere Vorsätze. Der Mann war völlig arglos und letztlich dann auch wehrlos und wollte einfach ja ein bisschen Spaß haben, ein bisschen flapsig formuliert.
Und das nutzt sie dann aus, diese Wehrlosigkeit in dem Glauben, es geht gleich zur Sache oder so, um ihn zu töten, weil er auch viel stärker ist als sie, hat Kopfhörer im Ohr, um diese Geräusche zu übertönen. Und ich habe gelesen in meinem Bericht von dir, aber zwischen den beiden Songs, dann hat sie doch mal.
Genau, sie hat die Songs auf YouTube angehört und als sie halt von dem, das eine zu Ende waren, der nächste, da sind ja vielleicht 2-3 Sekunden dazwischen, um den nächsten Song anzuspielen, da drang dieses Stöhnen, Röcheln. Das hat die Gutachterin auch gestern sehr eindrücklich geschildert, dass das oft Täter völlig aus dem Konzept bringt, weil man eben aus True Crime Dokus oder Krimis weiß, ja, man sticht zu, Blut quillt aus dem Mund und des Opfers tot, aber so ist die Realität nicht. Also normalerweise dauert es viel länger, bis ein Opfer dann tatsächlich stirbt. Der Sterbeprozess dauert vielleicht 10 Minuten, in dem Fall bei dem Mann war das so. Genau, und das hat sie eben aus dem Konzept gebracht, auch diese Geräusche und so weiter. Das können wohl viele Täter nicht ab, hat die Gutachterin gestern gesagt. Also diese Geräusche, die Sterbende von sich geben. Also das ist immer so ein Punkt. Erstens mal, sie sprach von einem laienhaften Vorgang, weil so oft macht man das in der Regel nicht, einen Menschen umzubringen. Weil sie wollte ja als Serienmörderin in die Geschichte eingehen. Es war zum Glück eben nur ein Fall, aber es zeigt schon, dass sie eben in der Lage war, diese Tat akribisch zu planen. Von der Bestellung der Seile bis hin eben Kopfhörer mitzunehmen. Und es gab gestern, wenn ich das noch kurz einfügen darf, eine Auflistung der Internetsuchen über Google, was sie alles gesucht hat. Also da geht es um Blutspuren beseitigen und so weiter. Also sie hat schon den Intellekt gehabt und auch die Ausdauer und die Motivation, das wirklich durchzuplanen und durchzudenken, diese Tat.
Und das Messer lag wahrscheinlich schon bereit, falls was schief geht, oder?
Das wurde in der Verhandlung gar nicht so klar. Es war klar, sie hatte kein Messer dabei. Sie hatte nur die Seile dabei und wollte ihn strangulieren, weil sie gesagt hat, sie findet Blut eigentlich eklig. Sie wollte nie was mit Blut zu tun haben. Und dann hat man aber ein Bild gezeigt, dieser Küchenschublade, wo diese Messer drin waren. Also ob sie das jetzt vor der Tat schon bereitgelegt hat oder als sie gemerkt hat, das läuft hier nicht so, dann geholt hat, das kann ich mit letzter Sicherheit nicht sagen.
Was war dann am Ende die Todesursache?
Ja, also die Rechtsmedizinerin hat vor Gericht ausgeführt, eben, dass die Autopsie des Opfers ergeben hat, dass der 46-Jährige letztlich erstickt ist. Und das Erdrosseln hat eben einen Sauerstoffmangel bewirkt und binnen weniger Minuten dazu geführt, dass der Mann das Bewusstsein verloren hat. Hätte man in diesem Moment noch einen Notarzt gerufen, hätte man ihn retten können, aber das stand ja nicht zur Debatte. Dazu kamen natürlich diese erheblichen Stichverletzungen und da hieß es, dass diese auch binnen 10 Minuten dann zum Tod geführt hätten. Also letztlich war es das Erdrosseln und das Ersticken und der Sauerstoffmangel, aber natürlich die Stichverletzungen waren ja auch nicht unerheblich.
Wir haben also diese Tat von enormer Grausamkeit mit methodisch vorbereitet, auch durchgezogen, obwohl dann ja einiges doch anders läuft, als man dachte. Und man muss auch festhalten, die Angeklagte hat die Tat bei der Polizei auch gestanden, haben wir schon erwähnt. Das ist aber ja auch wichtig, denn es ist ja noch ein laufendes Verfahren. Aber es sind jetzt keine unbewiesenen Behauptungen, die wir hier so als These der Staatsanwaltschaft in den Raum stellen, sondern da gibt es auch schon eine Faktenbasis, die jetzt schon im Gerichtssaal ausführlich beleuchtet wurde.
Auf jeden Fall, der Prozess nähert sich ja auch dem Ende entgegen. Also es war jetzt doch für so einen sehr komplexen, speziellen Fall, was auch der Richter und die Gutachterin immer wieder erwähnt haben, war es ein kurzer Prozess. Wenige Prozesstage, aber sehr, sehr viele Zeugen, Polizeibeamte, die bei der Festnahme dabei waren, die beim Auffinden der Leiche dabei waren, Rechtsmedizin, Forensiker, Polizisten, also Kripo-Beamte, die die ganzen Handys ausgewertet haben, also die Wege nachverfolgt haben. Die Nachbarn wurden befragt, die in dem Haus gewohnt haben. Was auch sehr erhellend war für den Richter, war die Aussage ihres Ex-Freundes, mit dem sie ein Kind zusammen hat, der mal so ein bisschen reingeschaut hat, wie sie in der Lage war oder auch nicht in der Lage war, eine Beziehung zu führen. Und sehr, sehr ausführlich wurde auch die beste Freundin von ihr befragt. Das ging ja mehrere Stunden und da wurde schon sehr deutlich, wie diese Frau einfach tickt und ja, die Fakten sind klar, wie die Tat abgelaufen ist und so weiter. Es sind ja auch alle Spuren ausgewertet, Beweismittel und so weiter. Und jetzt hat sich natürlich ein Puzzleteil zum anderen, kam zusammen und hat ein Gesamtbild ergeben.
Und wir haben ja gesagt, es gab ein Geständnis bei der Polizei. Genau. Vor Gericht schweigt die Angeklagte aber.
Richtig, die hat bisher kein einziges Wort gesagt. Aber auch die Verteidigung selber hält sich sehr zurück in dem Fall, weil ja, es gibt jetzt nicht so viele offene Fragen. Es geht eigentlich nur letztlich um Strafmaß und die Schuldfähigkeit.
Genau, also ich betone das jetzt deshalb, weil wenn eine Person eine Tat gestanden hat und Beweise gegen die Person vorliegen, ist es laut Pressekodex des Deutschen Presserats zulässig, jemanden auch als Täter oder in diesem Fall als Täterin zu bezeichnen. Juristen würden es wahrscheinlich anders sehen, weil juristisch gilt grundsätzlich die Unschuldsvermutung so lange, bis die Schuld rechtskräftig ist und rechtskräftig nachgewiesen ist, also bis eine Revision nicht stattfindet oder gescheitert ist. Wir berichten hier aus dem laufenden Verfahren, aber dürften trotzdem von einer Täterin sprechen, weil eben der Pressekodex, sag mal, nicht die juristische Engführung nachbildet. Aber wir können es auch bei der Angeklagten belassen für den restlichen Podcast, damit unsere juristischen Zuhörer auch keine Schnappatmung bekommen. Dann würden wir aber, glaube ich, an dem Punkt ankommen, an dem wir uns jetzt, wir haben schon viel angeteasert, der Person der Angeklagten nähern. Vielleicht tun wir das, indem wir uns an ein paar Themen abarbeiten, die so als Motive im Raum stehen, auch schon zum Teil genannt wurden. Aber zunächst mal die Frage, welchen Eindruck macht denn die 26-Jährige im Gerichtssaal auf dich? Wie gibt sie sich da so?
Unterschiedlich. Also insgesamt macht sie einen sehr empathielosen Eindruck. Und der Eindruck täuscht auch nicht. Das hat auch die Gutachterin bestätigt, dass sie wenig Empathie hat. Also das zeigt sich dann auch in ihrer Biografie, auch wie sie früher eben schon mit Freundinnen in der Kindheit umgegangen ist, dass sie Tiere gequält hat und so weiter. Dass sie andere Menschen gnadenlos ausnutzt und nach ihrem Vorteil schaut. Also sie wirkt sehr unbeteiligt im Gerichtssaal. Scheut jeglichen Blickkontakt, also sowohl zu ihrer eigentlich besten Freundin, ob man den Begriff so nutzen kann, ist die Frage, weil eigentlich hat nur die eine alles für sie gemacht und sie hat halt mitgenommen. Ja, selbst zu ihrem Ex-Lebensgefährten, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Er hat immer versucht, zu ihr hinzuschauen. Sie hat den Blick nicht erwidert. Sie hat immer vorne zum Richter geschaut. Sie schaut überhaupt nicht Richtung Zuschauerbänke oder auch nicht da, wo der Zeuge gerade sitzt. Also Blick gesenkt, schreibt immer ganz viel mit, hat einen großen Block vor sich liegen und schreibt mit. Manchmal gibt es einen kurzen Wortwechsel mit ihrer Verteidigerin. Aber insgesamt hat man das Gefühl, sie hat auch denkt überhaupt nicht darüber nach, was mit dem Opfer passiert ist und wie viele Leben sie zudem zerstört hat. Also das Leben der Mutter des Opfers, der Hausbewohner, die zum Teil schwer traumatisiert sind, die Freundin natürlich, ihre Kinder, sie hat zwei Kinder, sie hat eine Tochter und einen Sohn. Also ja, es geht um sie und ihre größte Sorge war, Mist, meine Tat ist nicht so gelaufen, wie ich es geplant habe. Ich habe wieder was nicht zu Ende geführt, ich habe wieder mal was verbockt, so wie vieles in meinem Leben auch. Und das Zweite, was sie sehr beschäftigt hat, oh je, was sollen die Leute von mir denken, dass ich mit so einem schwer übergewichtigen Opfer sexuelle Kontakte hatte. Also es ging wieder darum, wie sie sich irgendwie gefühlt hat, aber nicht wie andere sich fühlen. Und genau diesen Eindruck vermittelt sie für mich auch im Gerichtssaal. Also emotionslos, empathielos, unbeteiligt.
Dann gehen wir jetzt mal die Motive durch, die so im Raum stehen. Da ist zunächst die Mordlust, von der die Staatsanwaltschaft als Mordmerkmal ausgeht. Ein recht seltener und ungewöhnlicher Umstand. Woran machen denn Ankläger jetzt diese Mordlust fest?
Ja, das ist in der Tat nicht so ganz einfach. Das hat auch der Oberstaatsanwalt in der Anklage schon deutlich gemacht, dass es so ein bisschen ambivalent ist. Das eine ist dieser Männerhass und dieses Morden eben aus Hass auf Männer, was eben dieser Mordlust entspricht. Das andere ist dieses Streben nach Ruhm und Anerkennung. Sind ja zunächst mal eigentlich zwei verschiedene Beweggründe. Die Gutachterin hat gestern sehr ausführlich ausgeführt, dass die Männer eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Also sie hat gesagt, in einem komplett anderen sozialen Kontext wäre es vielleicht eine andere Gruppe gewesen, auf den sich ihr Hass richtet. Ursächlich ist eigentlich ihr Selbsthass. Sie hat ein ganz geringes Selbstwertgefühl und dieser Selbsthass ist natürlich schwer erträglich, also projiziert man den auf jemand anders, in dem Fall auf Männer. Und das hat sich wahrscheinlich so ein bisschen hochgeschaukelt, auch aus ihrer Biografie heraus. Natürlich gab es sexuelle Übergriffe in ihrer Kindheit und Jugend, zum Teil also vom Vater geschlagen, vom Stiefvater wohl auch unsittlich berührt. Es gab aber nie irgendwie eine Anzeige. Sie hat wohl auch in ihrer Zeit als Prostituierte unschöne Erfahrungen mit Freiern gemacht. Was aber auch in dem Prozess immer klar wurde, sie konnte gar nicht so richtig differenzieren und Maßstäbe setzen. Also ein Klaps auf den Po, der sicher völlig, also keine Frage, nicht in Ordnung ist, hat sie aber gleichgesetzt mit einer Vergewaltigung. Also da fehlte so jegliche Maßstäbe und Differenzierung. Die Freundin ist auch nicht gut, auf Männer zu sprechen. Da gibt es auch einen Chatverlauf, wo sie sich wirklich abarbeiten an Männern und wie blöd sie die finden und so weiter. Und da kam aber auch immer schon wieder durch, ja, wir bringen die alle um. Und da hat sich wahrscheinlich das irgendwann so umgekehrt, wo aus so einem, ja, aus vielleicht einem Spaß, aus irgendwie einem Chat, komm, wir Männer sind alle blöd, Männer sind Schweine, gibt's ja das berühmte Lied, wurde bei ihr aber irgendwann bitterer Ernst. Und sie konnte nicht mehr so richtig dann unterscheiden, wo ist eine Grenze erreicht. Noch hinzu kam ihr übermäßiger Konsum an True-Crime-Dokus. Also das hat sie wohl von früh bis spät gehört und da vielleicht auch ein Stück weit irgendwann unter Realitätsverlust gelitten. Aber kurzum, also die Gutachterin ist der Überzeugung, dass Männer im Prinzip nur stellvertretend eine Gruppe sind, an der sie sich rächen möchte, für ihr eigentlich verkorkstes Leben, weil sie ist im Prinzip eine sehr kaputte Persönlichkeit.
Ja, True Crime als Einstieg in eine Serienkiller-Karriere. Also wir hoffen, unsere Hörerinnen und Hörer haben auch noch andere Hobbys und einen Ausgleich zu unserem Podcast und konsumieren auch schöne Dinge, wo es nicht um Mord und Blut und schlimme Dinge geht. Ist wahrscheinlich wie bei vielen Dingen, auf die Dosis kommt es an. Aber kommen wir zurück zur Mordlust. Wie gesagt, das ist eines der Mordmerkmale, aber eben auch ein besonderes Mordmerkmal. Was es damit auf sich hat, juristisch, das erklärt uns jetzt unsere Kollegin Jasmin Nalbantoglu.
Bei Mordlust denken viele Menschen heute wohl vor allem an den gleichnamigen Crime-Podcast. Mordlust ist aber auch ein ganz offizieller juristischer Begriff im Mordparagraphen des Strafgesetzbuchs. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Mordmerkmal, also eines der Kriterien, die ein Tötungsdelikt als Mord qualifizieren. Auch die sogenannten niedrigen Beweggründe sind ein Mordmerkmal. Beim Mordmerkmal Mordlust wird die Tötung eines Menschen sozusagen zum Selbstzweck, wenn es dem Täter oder der Täterin also allein darum geht, einen Menschen sterben zu sehen. Das gilt, wenn ein Tötungsdelikt also zum Beispiel aus Neugier, Langeweile oder rein zum sportlichen Vergnügen begangen wird und es keinen weiteren Anlass oder keine weiteren Beweggründe wie etwa Habgier oder sexuelle Motive gibt. Juristisch gesehen kommt in einer solchen Tat eine grundsätzliche Missachtung eines fremden Lebens zum Ausdruck. Urteile, denen das Merkmal Mordlust zugrunde liegt, sind allerdings in der Praxis äußerst selten. Im Februar 2022 beispielsweise wurde eine 19-Jährige in Bamberg zu lebenslanger Haft aus Mordlust verurteilt. Sie hatte laut Gericht einen US-Serienkiller bewundert und wollte in dessen Fußstapfen treten. Bei einem Date stach sie einem zufällig ausgewählten 39-jährigen Mann unvermittelt in den Hals.
Okay, die Mordlust haben wir nun erklärt. Wir haben auch immer einen Juristen bei uns in der Redaktion, der diese Infoblöcke meistens abnimmt, wenn es um juristische Themen geht. Den Männerhass haben wir auch schon besprochen, woher der rührte und was der für eine Rolle spielte. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Schlagwort in diesem Fall. Die Angeklagte habe geplant, als Serienkillerin berühmt zu werden und berüchtigt zu werden. Also auch weitere Morde an Männern zu begehen und dann ganz groß rauszukommen.
Ja, wie ich eben schon gesagt habe, sie hat ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Sie hat eine verkorkste Schulbiografie. Ihr Ziel war eigentlich immer, also es hat sie schon immer gesagt, sie hat sich schon so ein bisschen für Psychologie und auch für die Arbeit der Polizei interessiert. Also sie wäre eigentlich gerne zur Polizei gegangen. Dafür braucht man aber Realschulabschluss. Da haben ihr die Lehrer abgeraten. Das würde sie nicht schaffen. Sprich, sie hat Hauptschulabschluss und hat dann eine Lehre begonnen. Und das ist das Stichwort, sie hat ganz viel begonnen in ihrem Leben. Also es hat auch der Lebensgefährte dargelegt, sie hat nach wenigen Wochen immer das Interesse an allem verloren. Also die hatte Gedanken auszuwandern von Kroatien bis nach Thailand. Also es waren viele, viele Hirngespinste, sich selbstständig zu machen und so weiter. Alles wurde nichts, mit ihren Kindern kam sie nicht klar, war als Mutter völlig überfordert. Dann kamen diese True-Crime-Dokus, die spielen in dem Fall einfach eine große Rolle. Und das hat auf sie eine unheimliche Faszination ausgeübt. Also dieses Wissen, ja, wenn ich das schaffe, dann bin ich eigentlich unsterblich, weil dann redet auch noch in 50 Jahren jemand von mir. Es gibt ja nicht viele Beispiele von Männern, die als Serienmörder auch bei jeder Doku immer wieder genannt werden und Frauen erst recht nicht. Also das hat sie auch fasziniert, ich als Frau und Serienmörderin. Ruhm, Anerkennung und die Gutachterin hat sie dann gefragt, ja, aber wenn man eine Serienmörderin ist, bleibt man ja zunächst mal im Verborgenen, weil nach der ersten Tat, also wenn es eine Serie werden soll, es liegt in der Natur der Sache, bleibe ich als Mörderin erstmal im Hintergrund. Das hat sie aber nicht gestört. Sie hat gesagt, ja, aber man findet ja die Leiche und damit bin ich ja indirekt irgendwie doch im Gespräch, weil wenn man viele Leichen findet, die ich quasi zu verantworten habe, bin ich da trotzdem diejenige, die das gemacht hat. Und das hat sie irgendwie fasziniert, dieses Wissen. Und das war eben das, ja, im Prinzip eine Negativkarriere hinzulegen. Wenn es schon nicht im richtigen Leben klappt, sie hat sich immer versucht, so eine kleine heile Welt aufzubauen und ist halt ganz oft gescheitert, konnte sich nie an Regeln halten, ist mit Vermietern, Verpächtern, Kollegen, mit allen eigentlich immer aneinander geraten, wenn es nicht so lief, wie sie wollte. Und da dachte sie, das ist was, das kriege ich hin. Da werde ich irgendwie groß rauskommen.
Und du hast es auch schon einmal kurz erwähnt, es gab ja auch schon Anbahnungsversuche für weitere Taten und Kontaktaufnahmen, ne?
Genau. Also sie hatte auch nach diesem Date an dem 16. Oktober 2024 schon weitere ausgemacht. Für den Fall, dass derjenige eben absagt oder so. Also sie hatte wirklich vor, jetzt mit diesem Projekt zu starten. Serienmörderin zu werden. Also waren weitere geplant. Wie gesagt, das erste Treffen, das war wohl wenige Tage vorher, fiel dann ins Wasser. Die Gutachterin hat gestern klipp und klar gesagt, dass wenn sie nicht nach diesem ersten Tötungsdelikt gefasst worden wäre, dass sie auf jeden Fall weiter gemordet hätte. Also es wäre nicht bei dieser einen Tat geblieben.
Wenn wir das nun alles zusammennehmen, was du jetzt bisher erzählt hast, das klingt ja alles in allem, und das ist noch vorsichtig ausgedrückt, nach einem ziemlich kaputten Leben, nach einer bizarren Gedankenwelt und insgesamt nach einer hochproblematischen, wahrscheinlich auch in einer Form gestörten Persönlichkeit. Du hast gesagt, die psychiatrische Gutachterin hat auch schon ihr Gutachten abgegeben gestern. Was kannst du uns daraus noch erzählen?
Also sie hat auf jeden Fall eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung festgestellt. Borderline und narzisstische Züge natürlich, also geht einher mit einer hohen Impulsivität, wenig Selbstwert hatte ich schon angesprochen, bis mit dem Bedürfnis nach Ruhm und besonderer Aufmerksamkeit. Es gibt keine Intelligenzminderung, das hat sie bestätigt, weil das waberte immer so ein bisschen durch den Raum, vielleicht ist die irgendwie gar nicht so, kann das alles gar nicht überblicken, was sie da tut, weil sie eben auch eine Frühgeburt ist. Das spielt auch immer eine Rolle. Sie kam im Alter von 7 Monaten zur Welt und ihre Mutter hat während der Schwangerschaft geraucht und so, was neurobiologische Folgen mit sich bringt, also was die Gehirnentwicklung angeht. Die große Frage ist immer die Steuerungsfähigkeit, inwieweit konnte sie während der Tat die ganze Chose vielleicht noch steuern oder abbrechen und sagen, ich suche jetzt mir hier einen Exit, mir ist das aus dem Ruder gelaufen, in dem Moment, wo sie ihn vielleicht stranguliert hat und hat gesagt, oh sorry, war ein Spaß. Aber das konnte sie in dem Moment nicht mehr. Da spielt vielleicht dann ihre Erkrankung eine Rolle. Die Gutachterin hat aber auch deutlich gemacht, ohne diese Störung hätte sie diese Tat nicht begangen. Ja, und das ist eben auch so, es gibt ja so bestimmte Merkmale für diese, da gibt es auch einen Code für diese Erkrankung. Sie erfüllt nicht alles. Also zum Beispiel dieses Klammern an jemanden oder so diese Verlassenheitsängste, die normalerweise in das Krankheitsbild reinspielen, kommen bei ihr nicht zum Tragen. Das hat sie nicht. Also sie, wenn es schwierig wird, ergreift sie lieber die Flucht. Also die hat zum Beispiel damals, als sie ihre Beziehung beendet hatte, hat ihr Freund gesagt, du nimm dir mal eine Auszeit, fahr zu deiner Freundin. Aus der Auszeit wurde die Trennung, sie kam einfach nie zurück, obwohl sie ein kleines Kind hatte. Also das passt manchmal nicht 100% da rein und deshalb tat sich auch dieses Gericht so ein bisschen schwer, da diese Frau in irgendein Raster zu packen, weil viele Fälle sind einfach klar, da sieht man dort einen Täter und weiß, der ist so und so gestrickt. Bei dieser Frau war das nicht so ganz einfach, von Anfang an nicht.
Aber diese Persönlichkeitsstörung hat sich auch schon in ihrem Leben vorher, haben wir schon angedeutet, im Sozialverhalten, sage ich mal, gezeigt. Also du hast, glaube ich, schon erwähnt, in der Tierquälerei hat das schon eine Rolle gespielt, was, glaube ich, für viele Leute in der Psychiatrie, in der forensischen Psychiatrie so ein Alarmsignal ist, wenn jemand als Kind schon Tiere quält, dann muss man gut aufpassen.
Genau, da ist die Gutachterin auch drauf eingegangen. Einerseits, klar, diese Störung bedingt durch diese Schwangerschaft, aber was auch entscheidend ist, ist natürlich das Elternhaus. Also sie hatte ein sehr unstetes Elternhaus, ist ein Scheidungskind. Danach gab es wechselnde Partner der Eltern, dadurch für sie wechselnde Bezugspersonen. Also es war sehr instabil, die ganze Kindheit. Dadurch hat sie natürlich eine Bindungsstörung. Und das spiegelt sich wieder in ihrem ganzen Leben. Also sie ist eigentlich nicht in der Lage, eine verlässliche, eine emotionale Bindung zu jemand einzugehen, egal ob es jetzt eine Partnerschaft oder eine Freundschaft oder letztlich auch die Beziehung zu ihren Kindern ist. Das kann sie einfach nicht. Also das ist einfach pathologisch, psychiatrisch begründet.
Zu diesen Kindern hat sie, glaube ich, keinen Kontakt mehr, wenn ich es richtig gelesen habe, sondern die sind…
Die sind weg, genau. Also die Tochter wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, zur Adoption freigegeben und der Sohn, der lebt jetzt bei dem Vater, der eben jetzt auch vor Gericht ausgesagt hat. Und der hat auch sehr eindrücklich geschildert, wie sie eigentlich von Anfang an mit dem Kind überhaupt nicht zurande kam. Also der Vater hat den Großteil da übernommen. Sie wollte sogar, dass er seine Arbeit kündigt, damit er sich um das Kind kümmern kann. Und als er dann gesagt hat, ja, und wer sorgt für unseren Lebensunterhalt? Das hat sie nie interessiert, also Geldfragen, da hat immer jemand gezahlt. Also die Freundin hat ja regelmäßig Geld überwiesen, dass sie da um die Runden kam. Also das muss man schon irgendwie auch, passt jetzt nicht vielleicht unbedingt zur Frage, aber ist schon faszinierend, wie so ein Mensch auch immer wieder Menschen findet, der immer wieder aus der Patsche hilft. Also die ist dermaßen manipulativ und kann Leute für ihre Zwecke benutzen, dass sie wahrscheinlich bis hier irgendwie durchgekommen ist.
Vielleicht können wir diese Beziehung zu der Freundin, den Artikel, den fand ich auch sehr eindrücklich, beleuchten, die ja im Prinzip, also die Freundin, sie unterstützt hat in allem und letztlich sogar in diesem Mord oder nach diesem Mord.
Richtig, also diese Freundin, ja, die hat wirklich alles für die gemacht. Also egal, worum es ging, egal, ob es drum ging, nach dem Motto, ich setze in Gera meine Tochter auf dem Marktplatz aus, kannst du bitte die Polizei informieren, dass das Kind gefunden wird. Also es hat sie nicht selber gemacht, hat die Freundin hier im Großraum Stuttgart angerufen. Die Freundin hat bezahlt, die hat sie bei allem unterstützt und ja, die hatten sich ja auch über eine Dating-Plattform kennengelernt und da ging es eigentlich zunächst um eine Beziehung. Und die Freundin wollte wohl mehr von ihr. Vielleicht haben bis zum Schluss auch immer da Gefühle eine Rolle gespielt, dass sie gedacht hat, naja, wenn ich sie eben nicht so kriegen kann, wie ich sie gern hätte, dann wenigstens so in ihrer Nähe und für sie da zu sein. Also es war ja dann doch eine Art beidseitiger Abhängigkeit. Die eine Freundin war abhängig, dass das Geld fließt und die andere war emotional von ihr abhängig. Ja, zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten. Die eine total, ich sag's jetzt mal so, verkrachte Existenz, die in ihrem Leben nichts gebacken kriegt. Die andere eigentlich einen geregelten Job, die hat 2400 Euro netto im Monat verdient, hat einen Bachelorabschluss, hat eigentlich ein geregeltes Leben, geht zur Arbeit und trotzdem sind die zwei, sie da an dieser Frau da, also ihr regelrecht verfallen, würde ich mal sagen. Und jetzt in diesen Strudel mit reingezogen worden, bis hin eben, wie du sagst, zu der Mordnacht, wo sie dann auch das Taxi bezahlt hat. Die ist ja von Göppingen dahin mit dem Taxi gefahren, 123 Euro, hat die Freundin anstandslos bezahlt. Die Täterin hat ihr per WhatsApp gesagt, sie soll mal die frische Wäsche aus der Waschmaschine rausräumen, damit sie die blutverschmierten Sachen schnell waschen können, wenn sie ankommt. Das hat die Freundin gemacht. Und das war eben auch so ein Punkt, wo der Oberstaatsanwalt und auch der Richter gesagt haben, war nicht spätestens zu dieser Zeit mal so ein Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt bin ich raus hier, jetzt muss ich die Reißleine ziehen, weil sonst vielleicht auch für mich die Luft dünner wird, was strafrechtliche Konsequenzen angeht mit Täterschaft und diese Dinge. Aber sie hat es bis zum bitteren Ende und auch eben nicht in der Tat nach die Polizei informiert. Sie hat es auch ausgesessen, bis sie dann irgendwann vom SEK ein paar Tage später eben quasi festgenommen wurde.
Also man muss ja sagen, die haben zusammen gewohnt.
Richtig, genau.
Die Täterin hat bei der Freundin gewohnt. Und
wobei, es war die Wohnung der Freundin, aber die Freundin ist mehr oder weniger ausgezogen. Also so weit ging diese Freundschaft, dass sie quasi die Wohnung überlassen hat und sie selber ist in der Zeit dann über Monate bei ihren Eltern untergekommen. Also wirklich, also eine Aufopferung und Aufgabe seiner selbst, das ist schon also sehr drastisch, wo man dann wirklich gedacht hat, meine Güte.
Und da kommt jemand von einem Mord nach Hause und sagt, ich habe hier blutverschmierte Klamotten, dann tun wir die mal in die Waschmaschine und dann macht man das so.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob die Freundin schon vorher Bescheid wusste, was sie vorhat, aber dann wurde die Tat ja auch nachbesprochen. Also sie hat ihnen erzählt, wie es war und dass es ihr gar nicht so gut gefallen hat, wie sie vielleicht dachte. Also es wurde dann so eine Manöverkritik noch hinterher gemeinsam gemacht.
Also der Abend nach der Tat lief meiner Ansicht nach wirklich sehr schräg ab, also so wie es rekonstruiert wurde. Ja, im Vorfeld hat es aus Göppingen sie angerufen, hat nur gesagt, die Tat ist eskaliert. Und die Freundin hat ursprünglich gedacht, oh, das Opfer hat ihr was angetan. Also das war ihr erster Gedanke, dass das sind so weit, dass die irgendwie halt nicht da übereinkommen, was das Opfer wollte oder sie was machen sollte, was sie nicht wollte oder so. Und irgendwann vor Ort wurde dann klar, nee, es ist eben genau andersrum. Und die saßen dann auf dem Sofa und die Täterin hat ja vor Ort am Tatort Fotos gemacht und auch ein Video des Sterbenden, was auch im Gericht gezeigt wurde. Und das haben die sich dann zusammen auf dem Sofa angeschaut und scheinbar wechselte an diesem Abend aber auch immer die Themen. Also die haben dann mal kurz über die Tat gesprochen, soll so bis 4, 5 nachts gegangen sein und dann ging es wieder über völlig belanglose Dinge, was eben auch so ein bisschen diese Kaltblütigkeit zeigt. Und es zeigt aber auch, dass auch die Freundin irgendwie ab irgendeinem gewissen Punkt, vielleicht in dieser Freundschaft auch schon vorher, emotional irgendwie abgestumpft war. Also das fand ich schon krass, wie man, die haben dann irgendwie auch in Chatverläufen über Mord gesprochen und dann ging es wieder über irgendwen Himbeerquark. Also es war wirklich also im Sekundenbruchteil, das hatte auch der Richter immer gesagt, immer dieser Wechsel in der Kommunikation über völlig belanglose Dinge, die sind ja auch am Tag nach der Tat zusammen in Stuttgart Kaffee trinken gefahren und so. Also das zeigt, war vielleicht ein gewisser Verdrängungseffekt, aber ja, also diese Tatnacht danach, das wundert mich dann schon, dass die Freundin, die ja für mich klar bei Verstand war, ist und irgendwie sich sehr eloquent ausgedrückt hat, nicht gesagt, du, jetzt rufen wir die Polizei, das kann ich nicht mehr mittragen.
Aber bei dieser Nachbesprechung der Tat, auch wenn da zwischendurch mal der Himbeerquark dann wieder ein Thema war, hat die Angeklagte dann offensichtlich ausgedrückt, es hat ihr nicht so gefallen oder es war nicht so das Erlebnis, das sie sich darunter vorgestellt hat, unter dem Mord.
Das stimmt, ja. Sie ist dahin, natürlich mit bestimmten Vorstellungen, habe ich ja vorher ausgeführt. Sie wollte nur strangulieren, dann lief das aus dem Ruder, nicht so wie geplant. Sie musste zum Messer greifen aus ihrer Sicht, zustechen. Und es hat ihr, wie sie es geschildert hat, eben zumindest in dem Moment nicht die Befriedigung gegeben, die sie sich vielleicht erhofft hatte durch diesen Mord. Also es war jetzt in dem Moment schrecklich. Also die Psychiaterin hat ja gesagt, ja, sie würde es auf jeden Fall wieder tun. An dem Abend, so wie es auch im Gericht geschildert wurde, hatte ich so den Eindruck, ja, nee, es war jetzt eben doch nicht so, wie sie sich das gedacht hat. Aber vielleicht einfach so, weil es eben nicht so ablief, wie sie es sich vorgestellt hatte und geplant hatte. Und eben damit verknüpft wiederum das Scheitern war nach dem Motto, ja, jetzt wollte ich doch Serienmörderin werden und jetzt hat es wieder nicht funktioniert.
Ich glaube, dann machen wir an der Stelle mal einen Punkt. Wir haben jetzt schon viel besprochen. Wie geht der Prozess denn nun weiter und wann kann man dem Urteil dann rechnen?
Also der Prozess geht am 15. Juli weiter. Da werden die Plädoyers gehalten, voraussichtlich nicht öffentlich. Und nach jetzigem Stand soll das Urteil am 25. Juli fallen.
Auf swp.de berichten wir fortlaufend über diesen Prozess und natürlich auch in der Zeitung der NWZ in Göppingen und der Südwestpresse in Ulm. Für heute würde ich sagen, sind wir fertig. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören in diesem Fall. Schauen wir mal, wann das der Fall sein wird, vielleicht nach dem Urteil. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr unsere Folge heute fandet. Wie gesagt, unser kleines Experiment. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für deinen Besuch im Studio nach einer aufwendigen Prozess- und Reporterwoche. Susanne,
vielen Dank. Ein Vergnügen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.